ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Heute mit Julia Friedrichs, Reporterin, Filmemacherin, Buchautorin. Sie wurde unter anderem mit dem Grimme- und dem Otto-Brenner-Preis ausgezeichnet und zur Journalistin des Jahres gewählt. Willkommen, Julia Friedrichs, bei MDR Kultur.
Hallo.
Mein Name ist Annette Militz. Wir wollen reden über Ihr Buch Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Nicht das erste Buch von Ihnen, mit dem Sie in diese Welt eindringen. 2015 gab es schon Wir erben, was Geld mit Menschen macht. Da hat Sie interessiert, was es für unser Land bedeutet, wenn über die nächsten 10 Jahre gigantische Summen vererbt werden. Nun also Crazy Rich, ein Buch über Menschen, die nicht nur 10 oder 20 Millionen auf der hohen Kante haben, sondern Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Millionen, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Von Ihnen soll es, wie man so hört und liest, ja mehr und mehr geben, auch in Deutschland, was unter anderem auch Folge der letzten Jahre ohne Erbschaftssteuer sein könnte, oder, Frau Friedrichs?
Ja, Teile des Geldes quasi deren Staat, mit dem Erbenbuch verfolgt habe, sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Das heißt, wir erleben gerade den größten Vermögenstransfer, den es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Der verläuft aber eben sehr, sehr, sehr ungleich. Das heißt, es erben sehr wenige Menschen, vor allem in Westdeutschland. Ich glaube, das ist ja auch gerade für den MDR ein wichtiger Punkt. Das sind Kinder von Unternehmern oder auch Kinder, in deren Familie das Geld schon sehr, sehr lange da ist. Das heißt, die Erbschaften tragen einen großen Teil dazu bei, dass Deutschland bei den Vermögen so ungleich ist, wie es ist.
Wie viele superreiche Menschen gibt es denn ungefähr in Deutschland? Ich habe die Zahl 3.300 gelesen, ich glaube auch in Ihrem Buch. Und wer gilt überhaupt als superreich?
Ich würde die Grenze so ganz grob bei 100 Millionen Vermögen setzen. Dann ist man auf jeden Fall im Club der Superreichen. Und in der Tat sind es schätzungsweise gut 3000 Menschen. Die haben aber 25% des Finanzvermögens in Deutschland. Das heißt, auf diese paar Leute entfällt wirklich ein ganz großer Batzen des deutschen Finanzvermögens. Und wir beklagen ja gerade zu Recht, dass Deutschland in vielen Dingen wirtschaftlich abfällt. Bei der Ungleichheit der Vermögen, da zumindest sind wir noch Spitzenklasse im internationalen Vergleich. Also wenig Länder sind so ungleich wie Deutschland.
Darauf werden wir unbedingt noch mal kommen im Verlauf der Sendung. Aber jetzt erstmal möchte ich oder haben Sie auch in Ihrem Buch ein Bild vermittelt vom immensen Reichtum. Sie sind, Julia Friedrichs, zunächst mal in die Welt der Yachten eingetaucht. Überaus eindrucksvoll, wie ich fand. Wofür stehen diese Schiffe? Die sind ja auch eine Art Chiffre.
Genau, diese Superjachten sind Symbol des absoluten Zuviels. Sie sind das teuerste Ding, was die menschliche Spezies im Moment kaufen kann. Teurer als die teuerste Immobilie. Für so eine ordentliche Giga-Yacht muss man schon so 500 Millionen hinlegen. Und dann ist sie auch sehr teuer im Unterhalt. Man braucht eine Crew, man muss einmal volltanken. Kostet zum Beispiel bei manchen Yachten 500.000 Euro. Ich habe von Yachten gehört, die dann eben mit voller Besatzung immer vor der Küste der Côte d'Azur kreisen und darauf warten, dass die Besitzer dann für ein paar Tage an Bord kommen. Also diese Yachten sind quasi das Symbol dafür, dass einige Menschen zu viel, würde ich haben, sagen, besitzen. Und die Zahl der Yachten wächst eben sehr, sehr stark. Viele Superreiche finden sich da bei den Luxuswerften auf Wartelisten wieder, einen Platz, den sie sonst nicht gewohnt sind, weil die Nachfrage einfach so, so groß ist.
Und auch die Yachten selbst werden immer größer,
las ich. Genau, die werden immer länger. Während man vor ein paar Jahren noch mit einer 60-Meter-Yacht zu dem Club der Großyachten gehörte, ist es inzwischen eher putzig. Es gibt Yachten, die locker die 100 Meter überschreiten. Und es sind dann, wie gesagt, Yachten für eine Familie. Also 100 Meter, 5 Stockwerke. Mir wurde von einer Yacht erzählt, auf der sogar ein Tennisplatz eingebaut wurde. Und die haben dann oft noch so kleine Boote im Rumpf, weil man mit den großen Yachten an viele attraktive Orte gar nicht mehr rankommt. Das heißt, die haben dann noch so das, was früher eine große Yacht war, haben die noch in der Garage.
Sie haben sich aber nicht nur für die Insignien des Reichtums interessiert, Julia Friedrichs, sondern auch für die, die sie besitzen. Diese Menschen sind allerdings übrigens auch gerade in Deutschland relativ unsichtbar bzw. sehr diskret. Warum denken Sie, ist das so? Könnte es damit zu tun haben, dass man nicht zum Objekt von Neid und Begierde werden möchte?
Insgesamt sind die deutschen Reichen weniger zeigefreudig als in anderen Ländern. Man könnte auch sagen, weniger protzig. Sie laufen mit ihrem Reichtum nicht so rum, wie wir das zum Beispiel aus einigen Ländern aus der Golfregion kennen und auch aus den USA. Das heißt, sie sind eher zurückgezogen, sie sind eher bodenständig, sind regional auch oftmals sehr stark verankert. Und wenn man mit ihnen spricht, sagen viele, ja, das machen wir auch, weil wir wissen, dass es in Deutschland dieses Nicht-Gönnen, dieses Missfallen von Vermögen gibt. Ich glaube, dass noch mehr dahinter steckt. Ich glaube, dass es tatsächlich auch ein relativ bequemer Weg ist, den sehr großen Reichtum zu verbergen, weil man sich natürlich auch Debatten darüber vom Leib hält, indem man immer wieder sagt, nein, das ist unsere Privatangelegenheit, das ist quasi unsere familiäre Frage, wie viel wir haben. Ich finde, das kann man sagen, wenn es um 10 Millionen, um 20 Millionen geht, bei tausenden Millionen, wo ja dann auch ganz, ganz viel dranhängt an diesem Geld, finde ich dieses sich berufen auf die Privatsphäre sehr schwierig. Und ich war deshalb total froh, dass einige Superreiche bereit waren, über ihr vieles Geld zu reden.
Bevor wir auf die noch kommen, nochmal der Gedanke, dass das Kalkül, wenn es denn eins ist, aufzugehen scheint. Denn auch der Staat und die Wissenschaft scheinen ja kein allzu großes Interesse daran zu haben, Licht in die Welt der Superreichen zu bringen. Es gibt erstaunlich wenige Daten über sie. Und im Gegensatz zu den unteren Einkommensschichten, deren Verhältnisse gut erforscht sind vergleichsweise. Haben Sie dafür eine Erklärung finden können bei Ihren Recherchen? Sie haben ja auch mit Forschenden geredet.
Ja, lange hat sich tatsächlich die Soziologie für sehr Reiche überhaupt nicht interessiert. Das mag daran liegen, dass vielleicht viele Soziologen selber aus der Mittelschicht kommen und man immer das interessanter findet, was man kennt. Dass es auch einen Hang dazu gab, über Armut viel wissen zu wollen, weil einen das ja vielleicht auch mehr betroffen macht. Reichtum wurde lange ausgespart und inzwischen erkennen Forscher das selber, dass sie sagen, das ist schon ein Problem, wenn wir von einer polarisierten Gesellschaft mehr und mehr sprechen und den einen Pol, den lassen wir außen vor. Das heißt, es beginnt jetzt ganz zaghaft eine Soziologie der Superreichen zu entstehen, aber es ist auch sehr schwer, diese mit vernünftigen Studien eben zu erforschen, weil die Daten fehlen. Der Staat erhebt die Daten nicht. Der Staat weiß nicht, wie groß die Vermögen sind. Diese Lücke füllen recherchierende Journalisten so gut, wie sie können. Aber wir haben zum Beispiel bei einer Recherche gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Breyer fürs ZDF herausgefunden, dass die reichste Familie, dass die auf diesen reichen Listen, die es zum Beispiel Manager-Magazinen gibt, dass die da gar nicht draufsteht, weil die früher mal juristisch Einwände erhoben hat. Das heißt, diese Daten sind einfach unvollständig. Und das ist natürlich auch ein Problem, vor dem Forscher stehen. Ökonomen beklagen das auch immer wieder. Die sagen der Bundesregierung, wir brauchen diese Daten, wir brauchen Transparenz. Wir brauchen zum Beispiel ein Vermögensregister, was auch andere Länder haben. Da sind die Daten viel, viel besser. Also das ist ein großes Problem. Und das zweite große Problem ist, wenn sie als Forscher anfangen, Leute anzuschreiben, sind halt auch Reiche da nicht sehr auskunftsfähig. Das heißt, die haben auch oft sehr wenig Lust, bei solchen Studien mitzumachen.
Ja, umso besser, dass Sie das getan haben, versucht haben, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, das sich auch in der Tat sehr, sehr interessant liest. Sie sind darin ja in zwei Richtungen unterwegs. Zum einen wollten Sie eben wissen, wie hochvermögende Menschen ticken. Sie haben einiges, also um nicht zu sagen eine ganze Menge, können Sie ja gleich noch erzählen, investiert an Zeit und Energie, um welche zu treffen aus dieser Schicht. Genau, wie war denn das? Was haben Sie da investiert?
Na, erstmal vor allem Zeit und auch so eine gewisse Leidensfähigkeit, was Absagen angeht. Also wenn man versucht, mit sehr reichen Menschen Interviews zu führen, dann schreibt man sehr viele persönliche Briefe. Ich habe sehr viele Biografien gelesen, weil sie schreiben da ja keine Sammel-E-Mail, sondern sie finde, das ist auch, gebiert auch der Respekt, dass man da sich vernünftig zu Wort meldet und sagt, warum will ich ausgerechnet mit ihnen über ihr vieles Geld reden? Und in der Regel bekommen sie dann keine Antwort. In manchen Fällen habe ich aber auch sehr kuriose Antworten bekommen, wie zum Beispiel der Molkereibesitzer Theo Müller. Der hat mir ein Paket geschickt und in dem Paket war ein Buch von einem Ökonomen, 100 Jahre alt, 500 Seiten dick. Und der Müller hat mir geschrieben, wenn ich dieses Buch lesen und verinnerlichen würde, dann würde er mir ein Interview geben. Ich habe es gelesen, es hat relativ lang gedauert. Danach hat mich aber dann sein Assistent abgewimmelt und hat gesagt, nee, von einem Interview, Herr Müller würde sich melden und ich solle doch jetzt bitte aufhören. Das heißt, das waren so Machtspielchen, die ich auch immer wieder bei etlichen Anfragen erlebt habe. Tja, und dann gab es aber auch einfach die Momente, wo man beim Abendbrot sitzt mit der Familie, das Handy klingelt und dann ist dann ein Milliardär dran und sagt, okay, ich hätte Lust zu reden, kommen Sie vorbei. Und das ist natürlich ein großes Glück, weil ich auch wirklich Respekt davor habe. Es sind keine einfachen Gespräche, über so viel Geld zu reden und zum Beispiel Fragen zu beantworten. Ist es denn gerecht, dass Sie mehrere Milliarden haben und die Hälfte der Deutschen hat fast nichts?
Genau. Und dann haben Sie Ihre Wohnung geputzt und haben Sebastian empfangen, der eigentlich anders heißt, aber inkognito bleiben wollte, weil er auch einer der reichsten Familien entstammt in diesem Land. Und das war sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, wenn man jetzt Theo Müller an das eine setzt. Er hat Ihnen nämlich sehr viel erzählt. Und er ist auch ein sehr spannender Typ, wie ich finde, weil ich das Gefühl habe, dass er sich mit seinem Geld am liebsten auch von sich selbst distanzieren möchte.
Ja, also Sebastian ist in eines der größten deutschen Vermögen hineingeboren worden. Also auch bei ihm ist es eine Erbschaft. Und er hat tatsächlich von allem berichtet. Über 50 Stunden auf Band haben wir geredet darüber, über ganz banale Fragen, wie erfährt man es denn zum Beispiel als Kind? Also wann sagen die Eltern, in welcher Situation man wirklich ist? Er hat mir erzählt, dass er in der ersten Klasse dann mal von einem Urlaub auf den Malediven berichtet hat, dass er da über Weihnachten war und dann zu Hause sofort gehört hat, nein, das kannst du in der Schule nicht erzählen. Das heißt, es war auch ein verdruckster Umgang, aber er ist unter Nichtreichen groß geworden. Und das hat eben bei ihm dazu geführt, wie er es beschreibt, dass so sein Kokon durchstochen wurde und er sich dann eben begonnen hat, Fragen zu stellen. Warum haben wir überhaupt dieses viele Geld? Ist es so in Ordnung? Wie will ich damit umgehen? Werde ich überhaupt jemals als Person wahrgenommen werden von anderen Menschen jenseits des Geldes meiner Familie? Und über diese und ganz viele andere Fragen mehr haben wir eben sehr, sehr lange geredet. Er hat auch über Steuersparmodelle, die seine Familie anwendet, berichtet und hat sich mit viel Mut sehr, sehr weit geöffnet.
Trotzdem nochmal die Frage danach, warum Sie interessiert, wie Reichtum in Gesellschaft und Politik wirkt. Warum Sie diese Ebene hinzufügen und nicht bei dieser persönlichen Ebene bleiben, die ja schon an sich spannend genug ist.
Ich glaube, dass gerade die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland zu einer der zentralen Gleichheitsfragen geworden ist. Wir haben ein Land, das verspricht, dass jeder mit seinen Talenten, mit seiner Arbeit letzten Endes dafür entscheidet, was er machen will. Also wir sind vom Versprechen her eine soziale Marktwirtschaft, in der das die eigene Anstrengung zählt, die eigene Leistung zählt und danach ein Ausgleich stattfindet. Das klappt auch einigermaßen beim Einkommen bei uns, also bei dem, was man erarbeitet. Beim Vermögen aber brechen wir dieses Versprechen. Da zählt vor allem die Geburt, da zählt das, was schon da ist und da wird auch wenig bis gar nicht umverteilt. Also da gilt eben nicht die starken Schultern tragen mehr. Und deshalb glaube ich, dass das wirklich eine absolut zentrale Frage ist und auch viel des Unbehagens erklärt, was viele Menschen ja spüren. Nämlich die Frage, kann ich mir zum Beispiel eine Wohnung noch kaufen? Wir haben recherchiert, dass in Leipzig zum Beispiel die Altbauten zu über 90% Menschen gehören, die nicht aus Leipzig stammen. Das sind eben oftmals auch Erben, die sich da diese Wohnungen kaufen können und die anderen spüren dann eben, egal was ich tue, ich kann da nie hinlangen, wo andere schon qua Geburt sind. Und deshalb ist es so eine Frage, die mich so wahnsinnig beschäftigt, weil ich glaube, es ist eine der zentralen Lebenslügen, die wir im Moment haben, dass wir behaupten, ein anderes Land zu sein, als wir sind. Und viele Menschen wünschen sich aber, glaube ich, dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft, in dem eben der eigene Beitrag mehr zählt als die Geburt. Das ist schon ein großes Ideal, was wir eigentlich weitestgehend in uns tragen.
Millionäre besteuern, das stand zu lesen auch auf den Trümmern der Carola-Brücke in Dresden. Wird tatsächlich ja auch immer mal wieder drüber nachgedacht, über das Besteuern von großen Erbschaften und großen Vermögen. Das ist aber nicht passiert. Könnte das dem Einfluss von Big Money auf die Politik zuzurechnen sein?
Wenn man Politiker fragt von Parteien, die eine Vermögenssteuer zum Beispiel fordern, SPD und Grüne tun das regelmäßig, dann antworten die genau das. Dann sagen die, ja, das ist die Lobby des großen Geldes, die Superreichen sind so gut organisiert, die verhindern quasi diese Besteuerung von Vermögen. Und in der Tat sind die sehr gut organisiert. Ich habe das in vielen Fällen recherchiert. Ich finde aber, das ist keine ausreichende Antwort. Denn wenn eine politische Mehrheit das wollen würde und ihre eigenen Versprechen im Wahlkampf ernst nehmen würde, könnte sie das ja aller Lobby zum Trotze tun. Und gerade bei Erbschaftssteuern zum Beispiel gibt es so gewaltige Schlupflöcher in Deutschland, die auch viele Politiker immer wieder beklagen und sagen, oh, das ist aber vielleicht nicht in Ordnung, dass die, die ganz viel erben, keine Steuern bezahlen und nur die, die Mittel viel erben, zum Beispiel Steuern bezahlen. Aber es ändert sich daran nichts. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das immer wieder angemahnt. Und deshalb fällt mir mehr und mehr schwer, dieses einzige Zeigen auf die Lobby zu akzeptieren, sondern ich finde, es ist schon auch politische Untätigkeit. Und ich fände dann gut, wenn die Parteien das nicht dann im Wahlkampf immer wieder behaupten würden. Aber klar, ich finde, es wäre klüger, auch Vermögen zu besteuern und nicht nur Arbeit, weil bei uns lastet sehr viel Last, diesen Staat zu finanzieren, auf denen, die allein ihre Arbeit haben. Und ich glaube, das wird mehr und mehr zum Problem.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie nachgefragt haben bei einigen Grünen und SPD-Mitgliedern, was Sie eigentlich abhält, davon ernst zu machen mit mehr Umverteilung nach unten. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Die verweisen dann nur auf die Lobby der Reichen?
Genau, es gibt eine Studie dazu, why is it so difficult to tax the rich? Warum ist es so schwierig, die Reichen zu besteuern, wo Soziologen das eben im großen Stil gemacht haben. Also die Politiker, die eigentlich fordern, wir müssen die Reichen besteuern, ist vor allem Politiker von SPD und Grüne zu befragen. Und da wird eben immer gesagt, oh ja, die Lobby macht es uns so schwer. Dann als zweiter Grund kommt natürlich immer, wir können es in unseren Koalitionen nicht durchsetzen. Ich glaube, man behauptet es im Wahlkampf, weil man weiß, es ist eine beliebte Forderung. Gerade die Vermögenssteuer ist sehr beliebt in Deutschland. Viele Menschen wünschen sich die. Und man kämpft aber nicht den Kampf, den es dann bräuchte, der sicherlich kein einfacher wäre, weil die andere Seite würde sich natürlich sehr empören und würde natürlich alle Instrumente des Lobbyismus bemühen. Aber man könnte trotzdem als gewählter Politiker sagen, ja, danke, wir haben euch gehört, aber dennoch halten wir an dem fest, was wir für richtig erachten.
Wie groß ist denn die Angst bei den Crazy Rich People vor einer Besteuerung ihrer Vermögen eigentlich ausgeprägt?
Das war der Elefant im Raum, der in jedem Gespräch eine Rolle spielte. Manche haben gesagt, sie hätten damit ganz ehrlich gar kein Problem. Sie fänden eine einfache, faire, klare Steuer. Also viele beklagten die extrem komplizierten Steuergesetze, was ich auch nachvollziehen kann. Aber sie haben gesagt, eine einfache, faire Steuer, da wären sie dabei. Aber ganz, ganz viele haben eben auch gesagt, nein, dann wäre das Maß voll. Das reicht dann. Man gibt ohnehin schon viel ab in Deutschland. Und viele haben dann auch gesagt, Freunde von ihnen, also andere Vermögende, würden dann das Land verlassen. Ich habe dann immer gefragt, würden sie persönlich denn auch gehen? Und da haben mir alle Gesprächspartner gesagt, nein, sie würden nicht gehen. Und ich glaube, das ist ja die ganz große Angst auch der Politik. Oh, wenn man Vermögende besteuert, dann sind die weg, dann verlassen die das Land.
Das ist ja immer das Argument dann.
Mhm. Ich denke, da könnte man ruhig ein bisschen zuversichtlicher sein, weil viele Vermögende wissen, was sie an diesem Land haben. Deutschland ist ein Land, in dem man als reicher Mensch sehr, sehr gut leben kann. Man muss seine Kinder nicht mit gepanzerten Fahrzeugen zur Schule fahren. Man muss nicht in einer geschützten Wohngegend leben. Man hat einen funktionierenden Rechtsstaat. Eigentum ist geschützt. Und auch die sozialen Beziehungen haben ja natürlich Vermögende auch. Das heißt, die haben hier Freunde, Familie und so weiter. Die würden nicht so mir nichts, dir nichts gehen. Ich glaube, die, die allein aus steuerlichen Gesichtspunkten über ihren Lebensmittelpunkt entscheiden, die sind ohnehin schon weg. Und ich fand da sehr erfrischend, was Harald Christ, ein sehr Reicher, mit dem ich gesprochen habe, dazu sagt. Er sagt, wenn seine Bekannten mit dem Gedanken kokettieren, aus Steuergründen wegzugehen, dann sagt er immer, ja, dann viel Spaß in der Autokratie, weil so viele attraktive Plätze gibt es ja nun auf der Welt auch nicht und in Deutschland. Und das ist ja beruhigend. Am Ende sehen viele, dass sie es eigentlich sehr gut getroffen haben und dass wir hier aber alle im selben Boot sitzen. Und viele Vermögende haben genauso wie andere Menschen auch Sorge, dass uns das hier alles um die Ohren fliegen könnte, dass unsere Gesellschaft auseinanderfliegt. Und ich glaube, das wäre ja was, wo man total gut ansetzen könnte, auch als Politik, dass man sagt, ja kommt, dann lasst uns doch die Hand drauf geben. Jeder leistet hier seinen fairen Anteil und wir ziehen das hier gemeinsam durch.
Wir sollten mehr über Geld reden in Deutschland, sagt Julia Friedrichs. Und wir haben schon mal angefangen in diesem Diskurs mit ihr. Julia Friedrichs, Reporterin, Filmemacherin und Buchautorin. Wir haben gesprochen über Crazy Rich, ihre Erkundungen in der geheimen Welt der Superreichen. So der Untertitel des Buches. Erschienen ist das Buch im Berlin Verlag. 380 kurzweilige Seiten. Danke Ihnen, Frau Friedrichs.
Sehr, sehr gerne.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.